Deutschlandfunk, Kultur heute.
Und so wie die Debatte um Artefakte aus kolonialen Kontexten lange Zeit einfach nicht stattfand, hatten viele Künstlerinnen auch keinen Platz im Museum. Seit ein paar Jahren wird aber am doch sehr männlich dominierten Kunstkanon gerüttelt und es werden Frauen wiederentdeckt, die zu ihrer Zeit durchaus bekannt waren, die Aufträge bekamen und auch von ihrer Kunst leben konnten. Zu diesen Frauen gehörte die Schweizer Malerin Ottilie Röderstein, 1859 in Zürich geboren. Und dieser Ottilie Röderstein widmet das Kunsthaus Zürich nun eine große Schau. Christian Gampert hat sie gesehen.
1887 lässt sich die Künstlerin Ottilie Röderstein in Paris in einer Ritterrüstung fotografieren, als Jeanne d'Arc. Da war sie schon eine etablierte Porträtmalerin und hatte Ausbildungsstationen in Berlin und Paris hinter sich. Trotzdem war ihre Haltung defensiv, als Frau in der Männerdomäne Kunst und als Frau, die Frauen liebte. Zweimal bekam Ottilie Röderstein auf den Pariser Weltausstellungen eine Silbermedaille für ihre Malerei verliehen, 1889 und 1900. Die Zürcher Ausstellung zeigt uns, warum. Es ist eine sehr gute, akademisch gebildete und handwerklich genaue, freilich auch sehr zeitgebundene Malerei, mit der Röderstein ihr Geld verdiente. So ließ sich die Oberschicht gerne darstellen. Kuratorin Sandra Gianfreda.
Ottilie Wilhelmine Röderstein war unverheiratet und wollte auch finanziell unabhängig sein. Und das heißt natürlich, Werke verkaufen zu können. Und da passt man sich natürlich einer Käuferschaft an.
In den besten Bildern erkennt man auch ein wenig Charakteranalyse oder sogar symbolistische Aufladung. Rödersteins Miss Moscher am Sommerende 1887 zeigt im Hochformat eine rothaarige Frau im schwarzen, schulterfreien Kleid mit bleicher Haut, die einen verblühenden Strauß in den Händen hält. Auch die Porträts ihrer Schwester Helene haben etwas Flirrendes und Sommerliches, während die spätere Lebensgefährtin Elisabeth Winterhalter ganz lakonisch im Stil des gelehrten Porträts dargestellt ist, sehr ernst mit Büchern und einem Totenschädel im Regal, die angehende Medizinerin eine der ersten in Deutschland. Rödersteins Beschäftigung mit Antike und Renaissance führt dann zu merkwürdig heroisierenden Bildfindungen. Waisenkinder, Verlobte, die drei Lebensalter wirken schon deutlich überhöht. Bei einer Madonna unter Blumen kippt das Rezept dann in religiösen Kitsch. Viel aufschlussreicher als all diese Verkaufsarbeiten sind Rödersteins Selbstporträts. Hier erlebt man im Sinne einer schonungslosen Selbstbefragung den Wandel einer frischen, selbstbewussten, gleichwohl skeptisch in die Zukunft blickenden jungen Frau mit roter Mütze zu einer grauhaarigen und sehr männlich wirkenden älteren Dame, die trotz allen gesellschaftlichen Erfolgs und einer offenbar funktionierenden Beziehung auch etwas Resigniertes hat. Beim Anblick des Selbstporträts mit Schlüsseln von 1936 jedenfalls erschrickt man fast vor der geschlechtlich undefinierten Gestalt, die mit Hut und grauen Haaren ein wenig an den alten Martin Walser erinnert. Ungeheuer aber ist Rödersteins Mut, sich mit allen Spuren des Alterns zu porträtieren. Hängende, teigige Backen, ein von einer Furche durchzogenes Kinn, trotziger, sorgenvoller, stahlblauer Blick. Schon 1917 hat Röderstein sich auf einem fast farblos wirkenden Tempera-Bild vor einem neutralen Hintergrund gemalt, wie im Nichts. Aber selbstbewusst hält sie zwei Pinsel als männliche Attribute ihres Künstlertums hoch.
Sie hat auf ihre Art und Weise einen Beitrag zu der Gleichberechtigung der Frau geleistet, indem sie Frauen zu Künstlerinnen ausgebildet hat.
Ottilie Röderstein hatte Kontakt zu Künstlerkollegen und sammelte Kunst. Wenn man vor ihrem schönsten Blumenstillleben steht, denkt man unwillkürlich an Odilon Redon. Und siehe da, Redon war in ihrer Sammlung, die in Teilen jetzt auch in Zürich gezeigt wird. Dort sieht man Schweizer Größen wie Kuno Amiet und Giovanni Giacometti, aber vor allem französische Spätimpressionisten, die Röderstein zu einem freieren Umgang mit ihrer Malerei angeregt haben könnten. Denn nach dem Ersten Weltkrieg malt sie zwar immer noch Menschen, aber es tauchen auf einmal japanoide Elemente in den Tempera-Porträts auf. Alles wird reduzierter, moderner und sachlicher, wenngleich nicht neusachlich. Die Quittenstillleben glitzern wie bei Cézanne und in einem grandiosen, flächigen, blauschimmernden Landschaftsbild vom Berg Niesen am Thunersee versucht sie sogar Ferdinand Hodler stilistisch zu übertrumpfen. Dahin hätte die Reise gehen können. Aber Ottilie Röderstein war dafür wohl nicht gemacht. Sie blieb die virtuose Porträtistin und trat leider auch in die Reichskammer der bildenden Künste ein. Nach ihrem Tod 1937 gähnte in der Kunst das Nazi-Vakuum, danach übernahm die Abstraktion das Zepter. Röderstein wurde vergessen. Wenn wir sie jetzt wiederentdecken, dann vor allem als mutige Selbsterforscherin am Rande der Gesellschaft.
Christian Gampert über Ottilie Röderstein im Kunsthaus Zürich, das am 23. Januar wieder öffnen soll.